NDR Info. Echo des Tages.
Mit Antje Diekans, schönen guten Abend. Für Deutschland ist die Fußball-EM der Frauen vorbei. Der Titelverteidiger ist im Viertelfinale ausgeschieden. Wir schauen am Ende der Sendung ausführlich darauf und auf andere Sportereignisse. In Australien haben Islamisten offenbar einen Anschlag geplant. 4 Männer wurden festgenommen, die Ermittlungen zufolge ein Flugzeug zum Absturz bringen wollten. Auch das ein Thema. Außerdem schauen wir auf weitere Ermittlungen nach dem Messerangriff in Hamburg. Gegen den mutmaßlichen Täter, einen ausreisepflichtigen Asylbewerber, wurde Haftbefehl erlassen. Die Tat heizt die Diskussion um die Abschiebepraxis in Deutschland wieder an. Und wir erinnern an den Beginn der Finanzkrise in Deutschland vor genau 10 Jahren und kommentieren, wie viel daraus gelernt wurde. Zunächst geht es aber um den Besuch von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in Mali. In dem westafrikanischen Land sind fast 900 Bundeswehrsoldaten stationiert, in Gao, einer ehemaligen Rebellenhochburg. 2 der Soldaten kamen in dieser Woche bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben. Die Ursache ist noch unklar, es spricht aber nichts für einen Angriff oder Abschuss. Die Verteidigungsministerin trauerte und betete heute mit den Soldaten. Jens Borchers berichtet von der Trauerzeremonie.
Im Camp Castor haben sie die Martinskirche eingerichtet. Das ist natürlich keine echte Kirche, sondern ein Zelt, bedeckt von einer dünnen Schicht Wüstensand. Soldaten haben hier einen kleinen Altar aufgebaut. Kerzen stehen darauf und Fotos der beiden Bundeswehrpiloten, die am Mittwoch beim Absturz des Kampfhubschraubers Tiger ums Leben gekommen waren. Im Lager singt und betet Ursula von der Leyen mit den rund 100 Soldatinnen und Soldaten, die zu einem Feldgottesdienst gekommen sind. Später sagt die Verteidigungsministerin:
Dieser Verlust wiegt schwer.
Seit über 2 Jahren war kein deutscher Soldat mehr in einem Auslandseinsatz getötet worden. In Gao ist es geschehen, als der Hubschrauber 70 Kilometer nördlich aus bisher ungeklärter Ursache abstürzte. Unmittelbar danach mussten die Soldaten funktionieren, rausfahren, die Absturzstelle sichern, Informationen weiterleiten. Viele konnten sich erst viel später über das Geschehene Gedanken machen. Ursula von der Leyen sagt, sie will mit ihnen sprechen, sie will da sein und zuhören. Und
deshalb möchte ich heute den Tag hier ein Kontingent verbringen, um Raum und Zeit zu lassen für viele Gespräche.
Das Kontingent, das sind die mehr als 800 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten, die momentan in Gao stationiert sind. Der Militärpfarrer sagt beim Feldgottesdienst, wir haben eine sehr schwere Woche hinter uns. Warum der Hubschrauber abstürzte, ist nach wie vor ungeklärt. Ein Expertenteam ist vor Ort, um die Ursache zu klären. Die Ministerin hat mit den Experten gesprochen. Eindeutige Resultate gibt es aber offenbar noch nicht. Einer von 2 Flugschreibern des Hubschraubers wurde mittlerweile gefunden. Er ist allerdings beschädigt. Ob daraus Informationen zu ziehen sind, ist noch offen. Aber heute lag der Fokus ohnehin auf den Gesprächen mit der Truppe in Gao. Ministerin von der Leyen wollte nicht nur über den Absturz sprechen.
Ich werde heute auch mit den Soldatinnen und Soldaten über die Friedensmission im Auftrag der Vereinten Nationen, zu der sie hier sind, sprechen. Ich bin hier, um ihnen auch den Rücken zu stärken. Denn wir wissen, dass der Erfolg der Friedensmission hier in Mali entscheidend ist für die Stabilität unserer Nachbarschaft und dass die Stabilisierung der europäischen Nachbarschaft Auswirkungen hat auf die Stabilisierung und Stabilität Deutschlands, aber auch Europas.
Das klang so, als wolle Ursula von der Leyen noch einmal für Motivation sorgen, den Soldaten noch einmal klar machen, dass ihre Arbeit in Mali wichtig ist und geschätzt wird. Die Bundeswehr soll dort mit ihrer Informationsbeschaffung dabei helfen, die Sicherheitslage zu verbessern und ein ziemlich wackeliges Friedensabkommen durchzusetzen. Aus Sicht der Ministerin haben die Deutschen im Rahmen dieser Mission der Vereinten Nationen eine zentrale Rolle.
Es ist eine der wichtigsten, aber auch eine der gefährlichsten Missionen der Vereinten Nationen. Der deutsche Beitrag ist ein wichtiger Pfeiler, unverzichtbar.
Das gilt nicht nur für den Job, den die Soldaten dort tun, sondern auch für das militärische Gerät, das die Bundeswehr stellt. Auch deshalb ist es wichtig, möglichst bald die Ursache für den Absturz des Kampfhubschraubers zu klären. Denn momentan müssen die 3 noch verbliebenen Helikopter der Bundeswehr am Boden bleiben. Nur im Ausnahmefall sollen sie aufsteigen dürfen, bis die Absturzursache geklärt ist.
Es war offenbar haarscharf. In Australien ist nach Angaben der Regierung ein Anschlag auf ein Passagierflugzeug verhindert worden. Die Maschine sollte demnach zum Absturz gebracht werden. Es soll einen islamistischen Hintergrund geben. Bei Razzien in mehreren Vororten von Sydney hat die Polizei 4 Menschen festgenommen. In Australien gilt schon seit knapp 3 Jahren eine erhöhte Terrorwarnstufe. Jetzt wurden die Sicherheitsvorkehrungen an den Flughäfen noch einmal verschärft. Carsten Fick berichtet.
In den australischen Medien gibt es heute nur ein Top-Thema: der Terroranschlag, der mit einem Großeinsatz der Polizei verhindert werden konnte.
Counter-terrorism police have foiled a plot to bring down a domestic passenger plane with a bomb.
Bring down a plane with an explosive device has put airport security on high alert.
Höchste Alarmstufe also derzeit auf allen nationalen und internationalen Flughäfen Australiens. Regierungschef Turnbull bestätigte auf einer Pressekonferenz einen groß angelegten Antiterroreinsatz, um den Plan, ein Flugzeug zum Absturz zu bringen, zu zerstören.
I can report last night that there has been a major joint counter-terrorism operation to disrupt a terrorist plot to bring down an airplane.
4 Männer seien festgenommen worden, so der Regierungschef weiter. Nähere Angaben zu den Anschlagsplänen und zu den Festgenommenen wollte der Regierungschef aufgrund der laufenden Ermittlungen noch nicht machen. Die Polizei sprach wörtlich von islamistisch inspiriertem Terrorismus.
The major counter-terrorism operation is an example of the way in which terrorist plots are uncovered and disrupted.
Dieser groß angelegte Antiterroreinsatz, so Regierungschef Turnbull, ist ein Beispiel dafür, wie wir solche Terrorpläne aufdecken und zerstören. Wann und wo der Anschlag stattfinden sollte, blieb unklar. Die Behörden forderten die Bevölkerung auf, besonders wachsam zu sein. Erste Informationen über die Terrorpläne gab es laut Turnbull bereits am vergangenen Donnerstag.
Additional security measures were put in place at Sydney Airport on Thursday.
Die eingeleiteten Maßnahmen wurden ausgeweitet auf alle nationalen und internationalen Flughäfen im ganzen Land über Nacht. Nach Angaben der australischen Behörden war dies bereits der 13. vereitelte Anschlag, nachdem die Sicherheitsstufe 2014 angehoben wurde. 70 Verdächtige wurden seitdem angeklagt. 5 Menschen kamen bei durchgeführten islamistischen Terrorangriffen in Australien ums Leben. Polizeichef Colvin erklärte, die Behörden hätten Informationen erhalten, wonach ein Anschlag mit einem Sprengsatz auf ein Flugzeug in Planung gewesen sei. Der Antiterroreinsatz wurde nach seinen Worten von der australischen Bundespolizei und dem australischen Geheimdienst gemeinsam ausgeführt. Die Durchsuchungen und Ermittlungen könnten noch einige Tage andauern. Die Ereignisse der vergangenen Nacht zeigen uns, dass es noch immer Menschen gibt, die ausgefeilte Anschlagspläne haben. Und insofern sind solche Terroranschläge weiterhin eine echte Bedrohung. Die Behörden im Land sind zunehmend besorgt über mögliche Anschläge, besonders durch islamistische Einzeltäter. Australien ist ein enger Verbündeter der USA und so gibt es Befürchtungen, dass radikale Islamisten nach dem Kampf für die Terrororganisation Islamischer Staat nach Australien zurückkehren, um dort Anschläge durchzuführen. Nach Erkenntnissen des Einwanderungsministeriums sind etwa 100 Personen von Australien nach Syrien gereist, um sich der Terrormiliz des IS anzuschließen.
Nach der Messerattacke in Hamburg wird wieder über die Abschiebepraxis in Deutschland diskutiert. Der mutmaßliche Täter war ein ausreisepflichtiger Asylbewerber. Er blieb in Deutschland, weil die notwendigen Papiere für seine Ausreise fehlten. Der 26-Jährige war den Behörden als Islamist bekannt, wurde aber nicht als unmittelbar gefährlich eingestuft. Er hatte Menschen in einem Supermarkt mit einem Messer angegriffen und einen Mann getötet. Gegen ihn wurde jetzt Haftbefehl erlassen. Werner Pfeiffer fasst die Ermittlungen zusammen.
In der Begründung für den Haftbefehl sah der Haftrichter keine Anzeichen einer verminderten Schuldfähigkeit. Polizei und Verfassungsschutz hatten den Mann zuvor als psychisch labilen Einzeltäter bezeichnet. Wäre der Richter dieser Einschätzung gefolgt, wäre auch eine Einweisung in eine geschlossene Psychiatrie möglich gewesen. Zum Tathergang und seinem Motiv mache der Beschuldigte nach wie vor keine Angaben, sagt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nana Frombach. Die Bundesanwaltschaft prüft, ob sie den Fall an sich zieht. Der 26-Jährige ist den Behörden seit August 2016 bekannt. Er ist einer von 800 registrierten Islamisten, die aber nicht als Gefährder eingestuft werden, sagt der Chef des Hamburger Verfassungsschutzes Thorsten Voss. Polizeibeamte hatten mit dem Palästinenser sogar 2 Gespräche geführt, ihn danach aber nicht als gefährlich eingestuft. Jetzt müsse man prüfen, ob man allen Hinweisen korrekt nachgegangen sei, kündigt Innensenator Andi Grote an. Währenddessen werden die Passanten als Helden gefeiert. gefeiert, die den Messerstecher nach seiner Tat verfolgt und letztendlich der Polizei eine Festnahme ermöglicht hatten. Sie hatten den 26-Jährigen mit Bistrostühlen und Steinen beworfen. Mitgeholfen hat auch ein Deutscher tunesischer Abstammung. Ich hoffe, dass die Menschen sehen, dass nicht alle Araber bösartig sind, sagte er später. Bundeskanzlerin Angela Merkel zollte den Passanten Respekt. Die Gewalttat muss und wird aufgeklärt werden, so Merkel. Der SPD-Innenexperte Burkhard Lischka forderte in der Heilbronner Stimme noch mehr. Es müsse geklärt werden, warum der Mann nicht in Abschiebehaft saß. Tatsächlich befand sich der 26-jährige Islamist in einem Abschiebeverfahren. Palästina war bereit, dem Mann Ersatzpapiere auszustellen. Noch einen Tag vor der Bluttat hatte sich der Mann bei der Hamburger Ausländerbehörde erkundigt, ob diese Papiere schon angekommen seien. Der Mann hat sich nach außen hin als Asylbewerber vorbildlich verhalten, heißt es dazu in der Innenbehörde. Für Armin Schuster, CDU-Obmann im Innenausschuss des Bundestages, hätte das Abschiebeverfahren viel schneller gehen müssen. Er fordert mehr Kompetenzen des Bundes bei der Rückführung. Das sollten die Länder endlich akzeptieren, so Schuster.
In Konstanz hat in der Nacht ein Mann in einer Diskothek um sich geschossen. Er tötete einen Türsteher und verletzte zwei weitere Menschen schwer. Bei einem Schusswechsel mit der Polizei wurde der Angreifer getroffen und starb später im Krankenhaus. Am späten Nachmittag gab es eine Pressekonferenz der Behörden. Ramon Babazadeh in Konstanz. Was wurde dort noch genauer über den Tatablauf bekannt?
Es wurde berichtet, dass es auf jeden Fall keinerlei Hinweise auf einen Terrorakt gibt oder auf einen islamistisch motivierten Terroranschlag. Ganz im Gegenteil, alles deutet darauf hin, dass es in der Nacht zu einem Streit gekommen ist zwischen dem späteren Täter und Mitarbeitern der Diskothek. Der spätere Täter ist der Schwiegersohn des Disco-Besitzers und der hatte offensichtlich Streit mit Mitarbeitern innerhalb dieser Diskothek, ging dann und kam dann wieder mit einem M16 Sturmgewehr, einem Standardgewehr der amerikanischen Armee, mit einer Kriegswaffe und hat dann vor der Diskothek, also nicht in der Diskothek, sondern vor der Diskothek, das Feuer eröffnet auf einen der Security-Mitarbeiter, ihn tödlich verletzt und dann auch noch weitere Menschen im Umkreis verletzt.
Sie sagen auf jeden Fall kein terroristischer Hintergrund, aber der Täter ist ein irakischer Kurde, ist das richtig?
Das ist richtig, genau. Er lebt aber seit 15 Jahren etwa laut Polizei schon im Raum Konstanz, war auch kein Asylbewerber. Genau, also ein islamistisch motivierter Hintergrund steht hier nicht im Raum. Wie gesagt, es war offensichtlich ein Streit zwischen Disco-Personal und dem Mann, der dann eskaliert ist, grausam eskaliert ist.
War der Täter denn vorher schon mal aufgefallen, den Behörden?
Er war Polizei bekannt. Es gibt wohl Einträge wegen Körperverletzung und kleinerer Drogendelikte, aber in solch einem Ausmaß war er der Polizei jetzt nicht bekannt. Und es muss natürlich jetzt auch geklärt werden, wo kommt dieses Gewehr her? Also eine Kriegswaffe zu besitzen, ist kein Kavaliersdelikt. Die Polizei weiß es zurzeit noch nicht. Das müssen die Ermittlungen jetzt zeigen. Möglich ist, dass es hier im Raum einen Schwarzmarkt gibt oder dass sich der Täter die Waffe möglicherweise im Darknet zugelegt hat. Aber das ist jetzt alles Teil der Ermittlungen. Das muss jetzt geklärt werden.
Die Einsatzkräfte waren in der Nacht offenbar sehr schnell an der Diskothek mit einem Großaufgebot und haben dann wohl auch womöglich Schlimmeres noch verhindert. Steckt dahinter ein neues Konzept der Polizei?
Ja, die waren auf jeden Fall sehr schnell. Also 3 Minuten nach dem ersten Notruf kam dann schon die Polizei. Neues Konzept weiß ich jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall hat die Polizei darauf hingewiesen, dass die Beamten da schon Helme trugen und dass das ganz wichtig gewesen sei. Denn ein Beamter ist von einem Schuss verletzt worden und zwar am Kopf. Und der LKA-Beamte, der heute bei der Pressekonferenz da war, hat diesen Helm gezeigt und man hat eindeutig dieses Einschussloch gesehen. Und hätte der Beamte diesen Helm nicht getragen, dann wäre er wahrscheinlich auch gestorben im Kugelhagel. So hat er überlebt, schwer verletzt und ihm geht es mittlerweile wohl auch gut. Er wird im Krankenhaus betreut.
Vielen Dank, Ramon Babazadeh war das aus Konstanz. Vor 10 Jahren ist die Finanzkrise in Deutschland angekommen. Bei einer Bank, die bis dahin kaum eine Rolle spielte, die IKB aus Düsseldorf, galt als langweilige Bank des Mittelstands. Das Geldhaus hatte sich am US-Markt für Hypothekenanleihen verzockt. Dort wankte die Finanzwelt schon seit einigen Monaten. Mehr und mehr Hausbesitzer konnten ihre Kreditraten nicht zahlen. Kredite, die sie im Rückblick niemals hätten bekommen dürfen, weil sie viel zu wenig verdienten. Mit der Düsseldorfer IKB begann in Deutschland eine lange Folge von Bankenrettungsaktionen. Was hat die Finanzwelt aus der Krise gelernt? Und wäre sie für eine ähnliche Krise gerüstet? Ulrich Ueckerseifer kommentiert.
Es war ein dramatisches Wochenende vor genau 10 Jahren, Ende Juli 2007. Freitags war klar geworden, dass die Düsseldorfer Bank IKB am Ende ist. Sie hatte sich mit amerikanischen Immobilienanleihen, den berühmten Subprime-Papieren, verzockt. Als klar wurde, dass die Verluste der Bank in die Milliarden gehen würden, wollte keine andere Bank ihr mehr Geld leihen. Samstag und Sonntag glühten dann die Telefondrähte heiß. In den Konferenzen war alles dabei, was in der deutschen Finanzszene Rang und Namen hatte. Sonntagabend stand ein Rettungspaket. Über 10 Milliarden Euro. Nur eine davon kam von den privaten Banken, der große Rest vom Steuerzahler. Die Finanzkrise, sie war in Deutschland angekommen und ähnlich dramatische und für den Staat auch ähnlich teure Wochenenden sollte es noch mehrere geben. Gut ein Jahr später, im Herbst 2008, eskalierte mit der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers die Finanzkrise weltweit. Und dann? Dann begann die Phase des Regulierens. Das lief einige Jahre auch ganz gut, doch inzwischen ist der Schwung schon lange weg. Die Folge? Für eine neue Krise ist die Welt nur halb gerüstet. Das lässt sich gut am Beispiel des Eigenkapitals der Banken erklären. Das war vor der Finanzkrise bei vielen Banken sträflich niedrig. Basel III sollte das ändern. Eine internationale Vereinbarung, die den Banken vorschreibt, von Jahr zu Jahr ihr Eigenkapital zu vergrößern, um so Verluste in einer Krise selbst länger tragen zu können. Beschlossen 2010, damals schon nur ein Kompromiss und im Rückblick eher zu schwach ausgefallen, ist bis heute nicht ganz umgesetzt. Und bei der Antwort auf die Frage, wer dafür verantwortlich ist, gibt es auch kein Schwarz und Weiß, sondern nur viel Grau. Mal blockieren die Amerikaner eine schnellere Umsetzung, mal die Europäer und gerade auch die Deutschen. So wird das nix. Und die Frage des Eigenkapitals ist zwar eine der wichtigsten bei der Finanzmarktregulierung, aber viele andere kommen eben noch dazu. Es hat zu lange gedauert. Jetzt mit Donald Trump wird das wohl alles nichts mehr werden. Und das kann sich bitter rächen, denn mögliche neue Krisenherde gibt es reichlich. Ob erneut wachsende Immobilienblasen gleich in mehreren Ländern, faule amerikanische Autokredite oder der inzwischen riesige Schuldenberg in China. Wo zu hohe Schulden sind, ist die nächste Krise nur eine Frage der Zeit. Und weil im Kampf gegen die Folgen der vorigen Krise die Zinsen immer noch im Keller sind und wohl auch nur ganz langsam die Kellertreppe hochkommen werden, wird das Schuldenmachen auch noch verstärkt. Also besser hohe Zinsen? Das geht auch nicht, sonst wären viele Staaten der westlichen Welt in einigen Jahren pleite. Wer Schulden hat, ist niemals frei. Das hat mal der frühere schwedische Ministerpräsident Göran Persson gesagt. Das stimmt. In einer Welt voller Schulden ist die Handlungsmöglichkeit von Regierungen und Notenbanken ganz eng begrenzt. Zu schnelles Handeln kann sofort zur nächsten Krise führen, zu langsames Handeln garantiert zur Krise in einigen Jahren. Das kommt davon, wenn die Regulierung auf halbem Weg stehen bleibt. Niedrige Zinsen kombiniert mit einer halbherzigen Regulierung, die nächste Krise kommt bestimmt.
Ulrich Ueckerseifer kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In Venezuela ist der Wahltag gekommen. Die Bürger sollen eine Versammlung bestimmen, die eine neue Verfassung ausarbeitet. Ein Großteil der Bevölkerung sieht den Prozess nur als ein weiteres Mittel des sozialistischen Präsidenten Nicolas Maduro, seine Macht zu zementieren. Deshalb gibt es seit Monaten Demonstrationen mit inzwischen mehr als 110 Todesopfern. Und auch der Abstimmungstag heute hat mit Toten begonnen. Medienberichten zufolge wurde ein Funktionär der Oppositionspartei erschossen. Auch ein Kandidat für die verfassungsgebende Versammlung soll getötet worden sein, genauso wie ein Demonstrant. Burkhard Birke berichtet über die Situation in Venezuela.
Mehr als 230.000 Soldaten und Sicherheitskräfte sollen in der Hauptstadt wie im ganzen Land für den reibungslosen Ablauf der Wahl sorgen. Knapp 20 Millionen Venezolaner sind aufgerufen, eine neue verfassungsgebende Versammlung zu bestimmen. Nach Monaten der Proteste sieht Präsident Nicolas Maduro darin die Lösung, vor allem zur Festigung seiner geschwundenen Macht, wie die Opposition behauptet, die zum Boykott und neuen Protesten aufgerufen hat. Das ganze Volk auf die Straße, rief Freddy Guevara zu Kundgebungen überall im Land auf. Freddy Guevara ist Vizepräsident des von der Regierung quasi entmachteten Parlamentes, in dem die Opposition eine deutliche Mehrheit besitzt. Die Zeichen stehen somit auf Konfrontation, denn es herrscht offiziell Demonstrationsverbot.
Vamos al proceso electoral
Vor seinen Anhängern gab sich Präsident Nicolás Maduro indes siegessicher, nicht ohne Grund. Gewählt wird in 364 Kommunalbezirken und in 173 sogenannten Sektoren, sprich Arbeiterorganisationen und Bauernverbänden beispielsweise. Hinzu kommen 8 indigene Vertreter. Bürger dürfen ihre Stimme im Bezirk und im Sektor also gleich 2-mal abgeben. Pro Kommunalbezirk wird ein Vertreter gewählt. Dünn besiedelte Gebiete mit Regierungsmehrheit bekommen das gleiche Gewicht wie stark bevölkerte Städte, die von der Opposition dominiert werden. Die 5.500 offiziellen Kandidaten gelten als handverlesene Regierungsanhänger.
Siempre que buscar la paz por la palabra, no por la bala.
Balas no, votos sí.
Mit Stimmen, nicht Kugeln, wolle er Frieden schaffen, bekräftigte Präsident Maduro, dessen Sicherheitskräfte allerdings nach Einschätzung der Generalstaatsanwaltschaft für das Gros der bis heute 110 Toten der Proteste der letzten Monate verantwortlich sind. Für Generalstaatsanwältin Luisa Ortega, eine Abtrünnige in den Augen der Regierung, ist die verfassungsgebende Versammlung ein Blankoscheck für die Regierung, alles zu entscheiden und ewig an der Macht zu bleiben. Vor 2 Wochen hatten sich 7,5 Millionen Venezolaner in einem von der Opposition organisierten Referendum fast einstimmig gegen die heutige Abstimmung ausgesprochen. Bis zuletzt hatten internationale Vermittler wie der frühere spanische Regierungschef Zapatero eine Verhandlungslösung gesucht und versucht, die Regierung zu überzeugen, die Installation eines neuen Machtzentrums durch die verfassungsgebende Versammlung abzublasen und stattdessen einen Zeitplan für die verschobenen Gouverneurswahlen und die Freilassung politischer Gefangener aufzustellen. Auch Sanktionen der USA gegen 13 weitere Führungspersönlichkeiten erzeugten eher Trotz. Das Land versinkt indes immer weiter im Chaos. Die Inflation nähert sich der 1000%-Marke. Die Versorgungslage bei Medikamenten und Gegenständen des Grundbedarfs wird immer prekärer. Die Erdölquellen und Einnahmen versiegen immer mehr. Die meisten Fluglinien haben den Flugbetrieb nach Venezuela eingestellt. Das Land steht am Scheideweg. Die Krise verschärft sich täglich. Die heutige Abstimmung droht sie noch zu beschleunigen.
Die Hochwasserlage in Niedersachsen hat sich entspannt. Die Wassermassen sind auf dem Weg Richtung Norden weniger geworden. Die Behörden rechnen nicht damit, dass Menschen in Celle oder im Heidekreis in Gefahr geraten könnten. Dort, wo das Wasser davor in den Straßen stand, sind die Bewohner mit Aufräumarbeiten beschäftigt, begutachten Wasserschäden an Haus und Möbeln. Matthias Zimmermann hat mit Betroffenen in Goslar gesprochen.
Wir haben eine Wand den Lehm entfernt. Und bei der Aktion wurde festgestellt, dass die Balken vom Nachbarhaus, der ganze Ständerbalken, gar nicht mehr existiert. Das Nachbarhaus ist akut einsturzgefährdet.
Ein Riesenloch klafft in der Wand seines 500 Jahre alten Fachwerkhauses. Arne Masiosek steht schmutzverschmiert in der komplett leergeräumten Wohnung. Die Küche, das Esszimmer, die Möbel. Nichts ist verschont geblieben.
Wir werden jetzt einfach mal temporär ausziehen, weil wir haben kein Badezimmer, wir haben keine Küche etc. CT. Fußboden müssen raus zum Teil, ne? Und natürlich elektrisch und so weiter müssen wiederhergestellt werden. Also ist einiges an Arbeit.
Bei seinem Nachbarn Marc Bestmann sieht es nicht viel besser aus. Auch ihn hat es hart getroffen.
Bei uns im Haus stand 1,5 Meter im Erdgeschoss tiefes Wasser. Ja. Haus vor 4 Jahren gekauft, halbes Jahr umgebaut.
Jetzt ist alles zerstört. Weil er aber noch gar nicht wieder in sein Haus reinkommt, hilft Bestmann so lange seinen Nachbarn, ihre Häuser auszuräumen und vom Schlamm zu befreien. Seit Dienstag sind sie hier im Dauereinsatz. Zuerst im Kampf gegen die Wassermassen und jetzt beim Aufräumen. Heute können sie erstmals etwas durchschnaufen.
Eine harte Woche, ja. Aber wunderbare Nachbarschaft. Eine Hand wäscht die andere, also kann man nichts anderes sagen.
Auch die Feuerwehr ist ununterbrochen vor Ort. Bei dem Hochwasser hatte sich die Abzucht, ein kleiner Nebenfluss der Oka, in einen reißenden Strom verwandelt. Dabei wurde auch die Hochwasserschutzmauer weggerissen. Diesen Bereich haben die Helfer nun provisorisch mit riesigen Sandsäcken gesichert. Eine Vorsichtsmaßnahme, erklärt Feuerwehrsprecher Volker Junge.
Die Big Packs sind hier jetzt aufgestapelt worden, um das ungefähr alte Niveau der Befestigungsmauer, der Hochwasserschutzmauer, zu erreichen. Es muss nicht heute was kommen, es wird auch morgen nichts kommen. Aber in den nächsten Wochen wissen wir nicht, wie sich das hier weiter verhält. Und das ist eine Maßnahme, die halt gesichert werden muss.
Im Rest der Stadt kehrt dagegen wieder Normalität ein. Auf dem Marktplatz erinnert nur noch ein dünner Schmutzfilm daran, dass auch hier am Mittwoch die braune Brühe knöcheltief stand. Die Cafés haben aber längst ihre Tische und Stühle wieder rausgestellt und in der Stadt sind viele Touristen unterwegs. Fast wie an einem ganz normalen Sonntag.
Sieht ja jetzt alles wieder ganz gut aus.
Ich staune. Was sie da geleistet haben, Hut ab, ne?
In Hannover und Braunschweig entspannt sich die Lage immer weiter. In Wolfenbüttel konnten die letzten Keller von Privathäusern leer gepumpt werden. Der Strom ist überall wieder eingeschaltet und alle Bewohner in ihre Häuser zurückgekehrt. Dafür hat sich der Wasserstand der Aller in Celle erhöht. Dort könnte noch heute oder morgen die höchste Warnstufe erreicht werden. Gleiches gilt für Schwarmstedt im Heidekreis.
In Köln läuft gerade eine Rettungsaktion über dem Rhein. Dutzende Fahrgäste sitzen in den Gondeln der Seilbahn fest. Eine Gondel war am Nachmittag aus der Führung gesprungen. Der gesamte Betrieb wurde lahmgelegt. Oliver Köhler berichtet über die Rettungsaktion.
Die Kölner Feuerwehr hat inzwischen die ersten Gondeln der Rheinseilbahn evakuiert. In einzelnen Fällen war es möglich, mit Drehleitern an diese Gondeln heranzukommen. Das war relativ einfach. Sehr viel schwieriger war es, die schräg hängende Gondel, die offensichtlich entgleist ist, diese Gondel zu evakuieren. In der Gondel befanden sich zwei Erwachsene und zwei Kinder. Die mussten von Höhenrettern der Feuerwehr an Seilen herabgelassen werden. Das dauerte etwa eine Viertelstunde, glückte aber niemand, ist dabei verletzt worden. Das Problem ist, dass die Kölner Rheinseilbahn jetzt nicht mehr fahrfähig ist. Das heißt, es hängen noch immer mehr als 30 Gondeln über dem Rhein. Die Kölner Feuerwehr muss all diese Gondeln evakuieren. Das geht nur mit Hilfe von Höhenrettern, um die Menschen möglichst schnell aus den Gondeln herausholen zu können. Hat die Feuerwehr Höhenretter aus Aachen, aus Düsseldorf und Feuerwehrleute von größeren Industrieunternehmen alarmiert, die jetzt auf dem Weg sind, um hier in Köln bei der Evakuierung dieser etwa 30 Gondeln zu helfen. Die Feuerwehr geht davon aus, dass zurzeit noch etwa 100 Menschen in diesen Gondeln sind. Die Menschen müssen sich darauf einrichten, dass die Rettung voraussichtlich mehrere Stunden dauern kann. Denn in jedem einzelnen Fall müssen die Menschen, die in diesen Gondeln sind, von Höhenrettern abgeseilt werden auf Boote, die dann auf dem Rhein unterhalb der Rheinseilbahn stehen. Das ist relativ schwierig, aber die Feuerwehr übt solche Einsätze regelmäßig, sodass der Feuerwehrchef optimistisch ist, dass dieses glücken wird. Aber es wird eben tatsächlich mehrere Stunden dauern.
Und wir kommen zum Sport. Bei mir im Studio ist Nicole Seifert. Zuerst schauen wir da auf das EM aus der deutschen Fußballerinnen im Viertelfinale. Gestern Abend musste das Spiel gegen Dänemark abgesagt werden. Zu viel Regen machte den Platz unbespielbar. Heute wurde die Viertelfinalbegegnung nachgeholt, aber leider kein gutes Ende für das deutsche Team.
Absolut nicht, denn Deutschland verlor gegen Dänemark 2:1. Die Däninnen deklassierten die Favoritinnen aus Deutschland. Die wiederum blieben hinter ihren Möglichkeiten. Dementsprechend frustriert verließen das Team und Abwehrspielerin Babette Peter den Platz mit hängenden Köpfen und Tränen in den Augen.
Wenn man so die 90 Minuten anschaut, haben wir nicht unverdient verloren, muss man auch sagen. Wir konnten irgendwie zu keiner Zeit das Spiel so richtig Druck entwickeln, unser Spiel aufbauen und haben dann zu Recht einfach das Spiel verloren 2:1.
Gerade wird der Halbfinalgegner von Dänemark ermittelt zwischen Österreich und Spanien. Es ist Halbzeit, aber es steht noch 0:0. Im abschließenden Viertelfinale trifft England auf Frankreich. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Der Gewinner trifft dann im Halbfinale auf die Niederlande.
Die zweite Fußball-Bundesliga ist an diesem Wochenende in die neue Saison gestartet. 4 Begegnungen gab es heute. Unter anderem war Aufsteiger Duisburg zu Gast in Dresden.
Duisburg verlor in Dresden 0:1. Kurz vor Schluss traf Lukas Röse zum 1:0 für Dresden. Kiel und Sandhausen trennten sich 2:2. Und Nürnberg gewann gegen Kaiserslautern klar mit 3:0. Das Spiel zwischen Heidenheim und Erzgebirge Aue wurde nach 11 Minuten abgebrochen wegen eines Unwetters mit Starkregen und Hagelschauer. Nach 20 Minuten wurde entschieden, das Spiel ganz abzubrechen. Der Rasen war nicht bespielbar. Wann das Spiel dann nachgeholt wird, steht noch nicht fest.
Zu viel Regen beim Fußball. Jetzt aber zur Formel 1. Heute war der große Preis von Ungarn. Das 11. Saisonrennen auf dem Rennkalender. Und jubeln durfte ein Deutscher, nämlich Sebastian Vettel.
Kann man so sagen. Sebastian Vettel gewann den großen Preis von Ungarn vor seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen. Noch wichtiger aus Vettels Sicht, sein Rivale um die WM-Krone Lewis Hamilton kam als Vierter ins Ziel. Das heißt, Vettel hat seinen Vorsprung auf Hamilton in der Gesamtwertung ausgebaut nach 11:20 Rennen. Jetzt ist also erstmal Halbzeit. 4 Wochen Rennsommer. Pause. Ende August geht es dann mit dem großen Preis von Belgien weiter.
Ja, vielen Dank, Nicole Seifert aus der Sportredaktion. Und damit endet das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Antje Diekanz.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.